Radio Darmstadt. Radar. Podcast.
Mein Name ist Tamara Krutschau. Bei mir im Studio ist Regina Hagen vom Darmstädter Friedensbündnis. Erzähl dem Publikum mal oder dem Auditorium mal, wer du bist.
Regina Hagen, schon gehört. Was die Zuhörerinnen auch hören werden, ist, dass ich aus Oberschwaben komme. Aber seit fast 40 Jahren bin ich in Darmstadt, bin hier zu Hause. Ich denke, was für die Sendung interessant ist, ist, dass ich seit Jahrzehnten aktiv bin im Bereich Frieden, also Friedensbewegung im weiteren Sinne. Ich selbst bin spezialisiert auf das Thema Atomwaffen mit so einem Nebenbogen Weltraumrüstung und Raketenabwehr, aber das sind so meine Themen. Aber natürlich je nach aktueller Situation, Irakkrieg, Jugoslawienkrieg, Ukraine-Krieg, so werde ich mit dem Darmstädter Friedensforum, zu dem ich eigentlich gehöre, aktiv. Und das Friedensforum ist eine Gruppe, die gibt es seit den 80er Jahren. Und das ist permanent unterwegs und macht auch viel zu Thema Atomwaffen. Und immer wenn dann Kriegsgefahr oder Kriege sind, dann erweitert sich der Kreis deutlich, da kommen Personen oder Gruppen dazu. Das ist dann das Friedensbündnis, das jetzt seit Januar 2022 tatsächlich kurz vor diesem erweiterten Ukraine-Krieg aktiv ist. Zum Thema Ukraine eine lang andauernde Veranstaltungsreihe jetzt schon macht und jetzt aber zusätzlich manche Personen zumindest zum Thema Israel-Gaza arbeiten.
Ja klar, du sagst, also im Januar 2022 habt ihr euch über das Thema unterhalten. Genau genommen ist ja seit 2014, seit die Russen die Krim okkupiert haben, ist das Thema ja akut in irgendeiner Form. Das heißt, du hast deutlich vorher angefangen, dich auch für das Thema Ukraine zu interessieren.
Jein. Also tatsächlich ging es mir wie vielen, wie auch vielen JournalistInnen und PolitikerInnen, dass 2014 klar zur Kenntnis genommen wurde und mir das auch nicht gefallen hat. Aber es blieb doch wie in so einem Dunstschleier ein bisschen für mich. Also ich habe klar das zur Kenntnis genommen, aber es war in keinster Weise so präsent, wie dieser Krieg jetzt ist, was natürlich auch an der Medienberichterstattung hängt. Dass es weiter weg war, dass es eine andere Qualität hatte, wobei das natürlich damals schon sehr brutal war. Und dass es ja das Ergebnis war vom Maidan-Aufstand, wo immer so ein bisschen vage blieb, was war das? Die einen sagen, das war ein rechtsextremer Putsch und die anderen sagen, das war ein demokratischer Aufstand und die einen sagen, die russischsprachige oder auch ethnisch-russische Bevölkerung im Osten der Ukraine und auf der Krim hat sich gewehrt gegen die Zwangsukrainisierung und gegen diese Neonazi-Regierung. Andere sagen, nein, Russland hat Ambitionen, Territorium zu erobern und schickt Kräfte rein, die da überhaupt erst zum Aufruhr aufrufen, die grünen Männchen, die dann auf der Krim waren. Also es war alles so ein bisschen vage für mich. Und es war nicht mein Hauptthema, tatsächlich.
Mhm. Letztendlich geht es Russland sicher hauptsächlich um Macht und Einfluss. Also Landgewinn ja, aber eben auch der Einfluss auf einen Teil Europas. Geografisch.
Ja, ich muss sagen, ich tue mir immer schwer, klare Aussagen zu machen, worum es geht und wer was will. Okay. Also ich kann ein bisschen Russisch. Ich habe 1980 auf 81 5 Monate in Moskau studiert, Russisch studiert. Okay. Aber ich habe das Russisch nie genutzt. Also da ist nicht so viel übrig. Aber dadurch hatte ich so ein gewisses Faible für Russland, ein gewisses Verständnis, ein Interesse, einen großen Respekt vor den Menschen in Russland. Also ich kam ja 80, 81, Kalter Krieg. Es begann die Nachrüstungsdebatte, die Debatte um die Stationierung von Mittelstrecken, Atomwaffen hier in Deutschland. Es war irgendwie klar, Russland ist der Feind. Und ich kam zum Studium ein bisschen aus dem Blauen und war dann diese 5 Monate in Moskau und habe einfach was vollkommen anderes erlebt. Also ich habe erlebt, Menschen, die sehr offen, sehr neugierig, sehr kontaktfreudig waren, was nicht so einfach war. Also ich hatte mal einen Kontakt, der wirklich intensiver wurde. Ein junger Lehrer, dem wurde ganz klar gesagt, er muss sich von mir fernhalten oder er kriegt eine Lehrerstelle in Sibirien. Das war ja noch die Sowjetunion, die Stagnationszeit. Der Winter als Brezhnev-Staub. Aber eine große Neugierde und eine große Liebe zur deutschen Kultur, Kunst. Also es ist mir passiert, ich war für die immer sichtbar als Westlerin an der Kleidung, dass Leute mich in der U-Bahn gefragt haben, woher ich bin. Und dann sage ich Deutschland und dann hieß es immer Ost oder West, West. Und dann stand da jemand und hat auf Deutsch Schiller oder Goethe zitiert, was ich nicht konnte. Also so ein, das heißt, ich hatte ein anderes Bild von Russland, als das hier oft gemalt wurde. Und das ist mir geblieben. Und natürlich hat sich mein Bild gewandelt, vor allem von der russischen Politik und auch von Präsident Putin. Aber ich merke, dass mir im Hinterkopf immer noch so eine, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, so eine Sehnsucht geblieben ist, doch da das Menschliche sehen zu können und das, auch die großartige Kultur dort, die großartige Geschichte, wenn man jetzt mal die kriegerische Geschichte und die Unterdrückung und die Gulags und so der weglässt, aber was da sonst so war und diese tiefe Menschlichkeit. Die Russen waren damals die einzigen, die sauber unterschieden haben zwischen Niemce und Faschisti, also zwischen den Deutschen und den Faschisten, ganz sauber unterschieden. Und das war für mich sehr beeindruckend, weil ich hatte damals einen niederländischen Freund, da war das anders. Da haben sich Freunde geweigert, mit uns in Urlaub zu gehen, weil ich eine Deutsche bin. Also von daher ist meine Historie mit Russland eine spezielle. Aber um zurückzukommen auf deine Frage, ich fühle mich nicht als Expertin, schon gar nicht für strategische Sachen, schon gar nicht für Politik, für hohe Politik, schon gar nicht für die Psyche oder Nicht-Psyche von Präsident Putin. Aber ich lese häufig seine Reden, die ja immer auf Englisch auf der Website stehen, so wie die von Präsident Zelensky auch. Auch die stehen Englisch. Und da kann man auch viel draus lernen oder die Videos angucken von denen, wenn sie irgendwo zu Besuch sind oder wenn sie Truppen besuchen oder wenn sie Orden verteilen. Ich gucke mir das oft an, weil das sagt auch was über diese Menschen und über diese, wie sich das auch verändert jetzt in diesen 2 Jahren aus. Also ich habe da ein sehr spezielles Verhältnis, muss ich sagen. Und ich war vor 2014 2-mal in Kiew, einmal in dieser Moskauer Zeit und dann nochmal später. Da gab es, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine große Friedenskonferenz, wo ich eingeladen war. Da war ich noch mal ein paar Tage dort. Das war aber schon nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
Kommen wir tatsächlich zum Menschlichen zurück. Vor 2 Jahren der Einmarsch der russischen Truppen. Wie hast du davon erfahren? Wie hast du das erlebt? Was ist dir dabei durch den Kopf gegangen? Oder durch den Bauch, also je nachdem.
Also durch den Bauch, durch den Körper ein tiefer Schock und eigentlich fast so eine Starre, weil ich konnte es nicht glauben. Das war meine Kopfreaktion. Das kann nicht sein. Was natürlich irrational war, weil man hat über Wochen und Monate vorher die Geheimdienstberichte, die Satellitenbilder Großbritannien und USA gehört, diese Truppenaufmärsche. Das war ja auch in allen Medien, auch von Russland nicht verheimlicht, wie viele Hunderttausende an der Grenze zu Ukraine stehen und auch in Belarus für eine Militärübung mitten im Winter, was sein kann oder nicht, wo ich schon so unruhig wurde und dachte, da stimmt was nicht. Aber ich konnte es nicht glauben. Ich konnte nicht glauben, dass das der Plan von Präsident Putin ist, die Ukraine zu überfallen, die Ukraine möglichst einzunehmen, wie sich ja dann rausgestellt hat. Plötzlich standen sie ja vor den Toren von Kiew. Aber da ging es mir ja auch nicht anders als vielen anderen und selbst als Osteuropa-Experten und Expertinnen, die das auch nicht glauben wollten. Und auch wenn man beobachtet hat, wie Präsident Zelensky, der ukrainische Präsident, reagiert hat, der hat ja noch 1-2 Tage vorher gesagt, nee, macht euch keine Sorge. Und einerseits war das sicher zur Beruhigung der Bevölkerung, aber die Ukraine war auch tatsächlich nicht darauf vorbereitet. Er hat selber auch nicht geglaubt. Ne? Ja. Und ich muss sagen, obwohl ich das so genau beobachte, kann ich es immer noch irgendwie gar nicht glauben, was da passiert. Ne? Mhm. Obwohl ich dagegen aktiv bin und das genau verfolge. Und trotzdem kommt es mir ganz surreal vor. So, das ist meine persönliche Reaktion.
Und was bedeutet das für deine Arbeit, also für deine Friedensarbeit?
Naja, es bedeutet, dass ich noch deutlich mehr Zeit da reinstecke. Ich bin seit 3 Jahren Rentnerin und dachte eigentlich, endlich habe ich mal Zeit für mich. Bis vor einem knappen Jahr, guten Jahr hat meine Mutter gelebt, habe ich mich sehr viel um meine Mutter gekümmert. Corona-Zeit war nicht gut versorgt. Und dann dachte ich, ja, jetzt habe ich Zeit. Ne? Aber nix da, jetzt ist Ukraine-Krieg und Krieg in Israel und Palästina und die Atomwaffenthematik kocht ja immer mehr hoch. Also zunächst ist es, bin ich einfach noch mehr beschäftigt und sehe auch, wie eng miteinander verknüpft diese Themen natürlich sind. Und dann, ja, komme ich auch natürlich immer wieder ins Grübeln und Zweifeln über das, was ich tue, ob das richtig ist. Weil ich bin Pazifistin. Das hat natürlich viel mit meinem Jahrgang zu tun, Jahrgang 57. Mein Vater war im Krieg, glücklicherweise nicht an der Ost-, sondern an der Westfront. Ich bin aufgewachsen im Kalten Krieg. Ich bin Pazifistin aus Überzeugung. Und dann ist hier der Mainstream und das Trommelfeuer. Wir müssen die Ukraine unterstützen. Wir müssen sie fähig machen, diesen Krieg zu gewinnen. Wo ich von Anfang an dachte, von was redet ihr eigentlich? Unmöglich. Also ich war verblüfft, wie ja sehr viele. Und ich muss sagen, auch erleichtert, dass die Ukraine, das ukrainische Militär doch die russischen Truppen in manchen Teilen so schnell aus dem Land geworfen hat. Also gerade auch nördlich zurück Richtung Belarus, dass das russische Militär nicht bis Kiew kam. Auch im Osten, dass sie vieles irgendwie befreien, wie das immer heißt, konnten. Das freut mich einerseits und andererseits war mir, also ich habe nie dran geglaubt, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann und glaube momentan weniger denn je daran. Weil ich Pazifistin bin, lehne ich Waffenexporte und Waffenlieferungen ab, wo ich schon immer wieder denke, ist das richtig? Ich mache mich so schuldig wie die, die die Waffen liefern. Also das ist mir bewusst, dass es da keinen einfachen Ausweg gibt. Und dann kam ich aber an den Punkt, wo ich dachte, okay, ich bin gegen Waffenlieferungen. Ihr wollt unbedingt die Ukraine mit Waffen beliefern und versprecht ihr alles Mögliche, was ihr nicht haltet. Und das finde ich noch schlimmer, muss ich sagen. Weil die Situation der Ukraine wird immer schlimmer, das sieht man. Es, Hunderttausende Menschen sind tot, sind verkrüppelt, sind traumatisiert, sind vertrieben, Millionen. Das Land ist fürchterlich geschädigt. Und dann zu sagen, ihr haltet durch, wir beliefern euch mit Waffen, aber die Waffen nicht wirklich zu liefern, nicht wirklich das zu liefern, was einen Unterschied machen könnte, um diesen Krieg zu gewinnen. Also ich finde, das geht überhaupt gar nicht. Und das sage ich, weil... Ja, ich weiß auch nicht. Ich grüble tatsächlich immer wieder, ob es richtig ist, was ich mache, was ich denke, was ich tue. Und komme dann aber zum Schluss, wenn das das ist, was die Politik und die Militärunterstützung tun können für die Ukraine, das macht es für die Ukraine noch schlimmer, als wenn man nichts getan hätte und sie hätte im März mangels Unterstützung, März 2022 wohlgemerkt, vielleicht doch weiter über diesen Friedensvertrag oder Waffenstillstandsvertrag verhandeln müssen. Und das macht's, also ich finde es sehr schwer. Ich finde es wirklich sehr schwer.
Das verstehe ich gut. Du kommst ursprünglich aus dem Anti-Atomwaffen, aus der Anti-Atomwaffen-Bewegung auch. Mhm. Brauchen wir mehr Aufrüstung in Deutschland? Müssen wir Angst haben, dass die Russen Atombomben zünden?
Also die Russen zünden gar keine Atombomben, sondern höchstens russisches Militär.
Ja.
Das habe ich gelernt. Ich habe ja gerade erzählt, richtig. Der Unterschied zwischen Deutsche und Faschisten.
Das stimmt.
Die Russen sind einfach zunächst mal Menschen. Völlig und da gibt es welche, die sind Kriegslüstern. Und die meisten anderen wollen einfach bloß anständig leben, glaube ich.
Auf alle Fälle.
Also dieses Thema Rüstung ist nochmal ein anderes als Nuklearrüstung, als Atomwaffen. Ob wir Angst haben müssen, also ich glaube, wir hier in Deutschland nicht. Aufgrund ihrer Geschichte Und ihrer Nähe zu Russland verstehe ich aber die Ängste zum Beispiel in Polen oder im Baltikum, von der Ukraine sowieso gar nicht zu reden. Ich glaube, dass wir hier jetzt nicht so Angst haben müssen, außer vor den Folgen, die das hat. Und die beobachten wir hier ja jetzt schon, wie einfach die Wirtschaft nicht mehr so gut funktioniert, wie wir weniger Geld haben, wie viel in die Rüstung geht. Als Pazifistin bin ich aber überzeugt, dass der Spruch, wer den Frieden will, bereitet den Krieg vor, nicht stimmt. Ich glaube, es war Joseph Rotblat oder wer auch immer, wo den Spruch umgedreht hat, wer den Frieden will, bereitet den Frieden vor, dass das richtig ist. Und es gibt ja jetzt auch so einen Strang in der Friedensforschung, der über die Friedenslogik redet, dass Sicherheitslogik, Kriegslogik zu Krieg führt und man anders denken muss. Meine Sozialisierung sind die Abrüstungsverträge zwischen den USA und Russland im tiefsten Kalten Krieg. Das begann in den 60er Jahren. Übrigens mit einem Vertrag, der Nuklearexplosionen im Weltraum verbietet. Also wir zeichnen das ja jetzt 10 Tage vorher auf. Gestern ist gerade die große Debatte um die angebliche Stationierung von Atomwaffe im Weltraum durch Russland. Angefangen von diesem Vertrag bis zum neuen Startvertrag, den Russland jetzt ausgesetzt hat, habe ich gesehen, dass man auch im Kalten Krieg, auch in konfrontativen Zeiten miteinander reden kann und Abrüstung bewirken. Und das war ein guter Weg, gemeinsame Sicherheit. Ich glaube, dass das nach wie vor richtig ist, dass wir nicht gegeneinander Sicherheit schaffen können und dass wir auf Dauer nicht militärisch und mit waffenstrotzenden Ländern Sicherheit schaffen können, weil gerade auch bei Atomwaffen die Gefahr von Missverständnissen, von fast unbeabsichtigten Eskalationen einfach zu groß ist. Und bei Atomwaffen hätte das natürlich noch verheerendere Folgen als in einem konventionellen Krieg.
Das Thema ist sehr komplex.
Ja.
Die Historie reicht sehr weit zurück. Und ich fand es sehr schön, wie du das formuliert hast, dass es eigentlich die Menschen sind, die voreinander auch Respekt haben sollten.
Ja, auf beiden Seiten. Und da habe ich tatsächlich, also das erste Mal in meinem Leben habe ich gezielt, wie soll ich denn sagen, kriegsbezogen angefangen zu lesen. Und zwar nicht Sachbücher und nicht Geschichtsbücher, sondern Literatur, Romane.
Also da ich habe angefangen sehr viel von,
also ja, jetzt gar nicht Autoren Russisch, sondern in dem Fall war es ukrainisch. Ich habe Sergei Jadan und andere Autoren aus der Ukraine gelesen, auch mit Büchern vor 2014. Oder jetzt bei Israel-Gaza, ich habe Amos Oz entdeckt mit seinem von Liebe und Finsternis, ein großartiges Buch, und lese gerade Avi Shalit, Mein gelobtes Land, das auch die Geschichte Israels seit 1900 aufblättert, aber ganz klar auch beschreibt diese fürchterlichen Vertreibungen der Araber von ihrem eigenen Land. Und da kommen einem Menschen nahe, da entwickelt man eine Empathie für Menschen, deren Agieren und deren Handeln man vollkommen falsch findet, aber sie kriegen ein menschliches Gesicht. Also einerseits verstehe ich viel mehr von der Geschichte und dem Denken, aber diese Verteufelung, diese Feindbildung, also auch dieses Reden über den Gegner als Abschaum und als Tiere, und ich finde, das geht gar nicht.
Manfred Werner, der Pfarrer der Michaelsgemeinde, hat in einem Interview jetzt auch zu diesem zu dieser Sondersendung gesprochen von Combatants for Peace.
Mhm. Und, war dort.
Ah ja, du warst dabei bei der Veranstaltung, da konnte ich leider nicht. Und das finde ich auch ganz, ganz berührend, dass Menschen, die aufgewachsen sind damit, den anderen eben als Feind oder, was du gerade gesagt hast, Abschaum oder eben nicht menschlich zu sehen, dass die zusammengefunden haben und jetzt miteinander gegen den Krieg und für Völkerverständigung letztendlich arbeiten.
Und was da besonders interessant ist, da kommen wir ja ein bisschen weg von der Ukraine Richtung Israel-Palästina, der jüdisch-israelische Combatant for Peace, Kämpfer für den Frieden, der hat erzählt, wie er von diesem Feindbild, wie das durchbrochen wurde für ihn, wie er hinterfragt hat, was er tut. Zum einen mal, als er als Soldat stationiert war, ich glaube in der Westbank, und dann aber, als er bei einem Seminar war, wo Israelis, also jüdische Israelis und Palästinenser zusammengebracht wurden, junge Menschen, junge Erwachsene, und miteinander gesprochen und ihre Geschichten gehört haben. Und ich habe ihn dann gefragt, und das ist tatsächlich ein deutsches Projekt. Das ist ein Teilprojekt von Ferien für den Krieg, das gestartet wurde vom Komitee für Grundrechte. Und das zeigt mir mal wieder, wie wichtig es auch ist, solche Projekte mit einer großen Hartnäckigkeit über Jahrzehnte zu machen und dort auch Spenden hinzugeben, weil das muss natürlich finanziert werden. Und dass das tatsächlich bei Menschen was bewirkt. Und er jetzt als Botschafter für Versöhnung durch die Welt sieht. Und das war das, was mich an dieser Veranstaltung in der Gemeinde besonders bewegt hat. Also dass es oft so einen kleinen Trigger braucht, dass Menschen anfangen nachzudenken, ihre Sicht zu ändern und gemeinsam für Frieden zu arbeiten.
Ja, für mich ist das dann aber auch der Hoffnungsschimmer oder die Perspektive für die Zeit nach diesem Krieg in der Ukraine, dass man versucht, in Europa einen Zugang zu Russland wiederzubekommen und auch zu russischen Menschen und da die Völkerverständigung auf irgendeine Weise versucht zu gewährleisten, aufzubauen. Ähnlich wie das ja auch nach dem Krieg hier in Deutschland mit Frankreich war.
Darf ich noch ein Beispiel bringen?
Sehr gern.
Es gibt ein deutsch-russisches Musik-Jugendprojekt. Das kann man auch im Internet finden. Musik für den Frieden. Das wurde gestartet im Schwarzwald von einer Schule. Und die haben sich einen Kooperationspartner gesucht. Ein Musical-Theater in Twer, also in der Stadt Twer in Russland. Das ist im Westen von Russland, im Nordwesten. Und die haben zusammen Musicals aufgeführt und Musikprojekte gemacht, Musik für den Frieden. Und dann, also während Corona haben sie angefangen, per Video, also ne, Zoom und ähnliches, Videos zu machen, Musikvideos. Und dann kam der 24. Februar. Und eigentlich war es unmöglich, dass Deutsche und Russen, Russinnen weiter Projekte machen, ausgehend von der Schule. Schülerinnen, Jugendliche, negative Beeinflussung geht gar nicht. Und die haben einfach weitergemacht. Und die haben jetzt in der Türkei, weil es sonst ja nicht möglich war, wieder einen Film gedreht. Und der wird am 1. März wird der offiziell vorgestellt und das wird irgendeine Gala, die auch online übertragen wird. Und das ist für mich auch ein tolles Beispiel, dass es Menschen gibt, die sich nicht beirren lassen und einfach weitermachen und sagen, wir lassen uns die Kontakte nicht nehmen, wir machen weiter zusammen Musik.
Das ist doch zumindest eine schöne Zukunftsperspektive.
Aber das wird lange, lange. Lange
das braucht dauern. Alles sehr lange Zeit.
Und die Wunden sitzen tief und die perpetuieren sich ja. Ne? Wer heute verhetzt wird, gibt es an seine Kinder weiter.
Ja, zum Abschluss die Frage, was wünschst du dir für die Menschen in der Ukraine, in Russland oder auch die Geflüchteten hier in Deutschland?
Ich wünsche mir als allererstes ein Waffenstillstand, dass dieses Gemetzel aufhört und diese Zerstörung von Städten, von Infrastruktur, von Landschaft, von Landwirtschaft, hören wir ja gar nicht viel. Wer denkt noch über den Staudamm nach, der da kaputt gemacht wurde? Also möglichst rasch ein Waffenstillstand, dass das alles mal aufhört und man vielleicht anfangen kann nachzudenken. Ich befürchte, dass das drauf rauslaufen könnte längerfristig, dass die Ukraine einen Teil ihres Staatsgebietes verliert, vorübergehend zumindest, vielleicht dauerhaft. Das wäre nicht schön, das ist ganz klar. Aber dass sich doch Ansätze finden können, um zumindest diesen Hass und diese Feindschaft zu überwinden. Ich denke, das wird lange dauern. nebeneinander herzuleben, zunächst mal, bevor man wieder sich die Hände reichen kann. Die deutsch-französische Freundschaft war was sehr Spezielles und sie fand ja auch unter besonderen Bedingungen statt, nämlich im Kalten Krieg, wo der Feind eigentlich ab 1945 im Osten stand, nämlich die Sowjetunion. Ich denke, das waren andere Voraussetzungen. Aber diese eng verflochtene Geschichte zwischen Ukraine und Russland und ja anderen ehemaligen Sowjetrepubliken auch, bis hin rein nach Polen und so, ich würde mir wünschen, dass man da Ansätze finden kann und das wiederbeleben und tatsächlich aus dieser Spirale rauskommt. Und ich befürchte, dazu braucht es auch andere Politikerinnen und Politiker. Ich glaube, mit dem vorhandenen Politikpersonal wird das schwierig, um das mal so zu formulieren.
Ah, ein schöner Satz zum Abschluss. Danke.
Ja, ich danke dir.
Vielen Dank, Regina, dass du hier warst im Studio.
Und danke an Fabian für die Technik.
Genau. Und dir noch alles Gute für deine Arbeit. Und ja, Waffenstillstand, Frieden sind schon große Wünsche, aber vielleicht möglich.
Hoffentlich.
Dankeschön.